Steuerung Alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
Ich bin Christoph Größmann.
Und wir sind heute zu Gast bei WeFox und sprechen mit Founder und CEO Julian Teike über die Digitalisierung der Versicherungsbranche. Hi Julian.
Hallo, freut mich sehr, dass ihr hier seid.
Julian, bevor du zu WeFox gekommen bist, bevor du das gegründet hast, hast du schon viele andere Sachen gemacht in deinem Leben. Erzähl uns gerne am Anfang ein bisschen, was hast du genau gemacht und wie bist du dazu gekommen, wo du jetzt bist?
Also ich bin in Berlin geboren, vor ein bisschen mehr als 30 Jahren, bin hier aufgewachsen. Meine Mama ist Amerikanerin, mein Vater ist Deutscher. Deshalb hatte ich von Anfang an schon so ein bisschen diesen amerikanischen Einfluss und war natürlich immer total geflasht, als ich nach Kalifornien gekommen bin als Kind und dort irgendwie die Welt damals so aussehe, als wäre sie irgendwie schon aus der Zukunft. Ja? Das war ein großer Einfluss. Mein Vater war Unternehmer. Und auch im Versicherungsbereich. Das war auch eigentlich der Grund, warum ich mit Versicherungen nie was zu tun haben wollte. Ja. Dann bin ich relativ früh, aber unternehmerisch zumindest, in seine Fußstapfen getreten und habe schon mit 16 mein erstes Business gestartet. Und das war ein Record-Label. Und wir haben Musik aufgenommen. Und es war sehr, sehr unerfolgreich. Ja. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich entschieden, nach St. Gallen zu gehen und da Wirtschaft zu studieren, weil das am besten gepasst hat irgendwie mit meinen unternehmerischen Ambitionen. Was ich da rausgefunden habe, ist, dass es total langweilig ist, ja, und dass es relativ wenig im unternehmerischen Alltag hilft. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Wie alles im Leben hat es immer auch seine guten Seiten, weil das hat mich dazu geführt, dass ich in der Schweiz halt mein erstes Startup gegründet habe. Nach einem kleinen Exchange sozusagen in London, wo ich meinen ersten richtigen Job hatte, bei Groupon, habe ich als sozusagen Intern, wie sagt man auf Deutsch, Praktikant, habe ich angefangen. Hatte am ersten Tag also die Arbeit des Praktikanten. Am nächsten Tag ist dann der Manager irgendwie ausgebrannt. Und dann habe ich die Aufgabe bekommen, also seine Arbeit zu übernehmen. Auf einmal hatte ich 20 Leute, die an mich reportet haben, im ganzen Land. War verantwortlich für Millionen von Umsatz. Niemand hat mir erzählt, wie es funktioniert. Ich musste also ins kalte Wasser springen und habe dort 6 Monate lang gearbeitet. Und es war natürlich eine Hyper-Growth-Phase damals bei Groupon. Und irgendwie habe ich gemerkt, ein paar Sachen kannst du richtig gut. Und habe mir irgendwie dann schon das Selbstbewusstsein angelegt, zu sagen, ich kann eine ganze Firma alleine managen und aufbauen. Und bin so zurück in die Schweiz, weil da gab es Groupon nicht oder das war noch total klein. Und dann haben wir Groupon in der Schweiz aufgebaut. Und das heißt, gibt es bis heute, das heißt Dein Deal, und war in der Anfangsphase ein totaler Hyper-Growth-Case. Wir sind dann auf 200 Mitarbeiter hoch, wir hatten über 100 Millionen Umsatz und da habe ich dann mal so eine Firma von 0 auf 100 aufgebaut. Wir mussten sie dann profitabel machen, wir haben sie dann verkauft, also all diese Schritte in so einem Lifecycle von einem Unternehmen einmal durch, ja, dann kam WeFox.
Und du hast erzählt, ja, Versicherung war eigentlich gar nicht so das, was du machen wolltest, bist letztlich doch gelandet. Aber wie ist so der Bezug zum Bereich Tech gewesen? Also wenn man gründen will, kann man ja vieles machen, aber du bist sozusagen mit dem Hintergrund Wirtschaft dahin gegangen, gar nicht mal so sehr Technology am Anfang. Wie ist da so die Verbindung entstanden?
Also Technologie, es gibt ja eigentlich nichts, was nicht Technologie ist. Also das ist einfach ein Grundpfeiler unserer Zeit. Und natürlich ging es für mich schon darum, in Industrien reinzugehen, wo man mit Technologie schnellstmöglich so viele Leben erreicht wie möglich. Ja, es sind so die fast-moving consumer goods. Und ich meine, wir hatten bei Dein Deal einfach innerhalb von kürzester Zeit einen unglaublichen Reach, weil das Produkt wirklich Relevanz hatte im Leben der Kunden und die Kunden kaum warten konnten zu schauen, was ist der Deal des Tages. Ja, also wir hatten wirklich Fans. Ja, und deshalb war es dann schon schwieriger für mich zu sagen, ich gehe jetzt in den Bereich von Slow-Moving Consumer Goods, Versicherung. Das interessiert einfach niemanden. Ja, und da gibt's auch keine Fans. Ja, das ist auch der Hauptgrund, warum Versicherung also eigentlich einer der letzten nicht digitalisierten Bastionen ist. Ja, also wenn man sich eigentlich die Geschichte der Digitalisierung anschaut, dann ist es erst in den Bereichen losgegangen, in denen am meisten Kundeninteresse und am meisten Interaktion da war. Und was übrig ist, ist eigentlich das, worauf keiner Lust hatte. Ja, und das ist Versicherung. Ja, selbst Banking hat vor uns stattgefunden. Und von daher war das kein einfacher Move, ein sehr, sehr herausfordernder Move und ein sehr, sehr erfüllender und auch toller Move mit dem Rückblick auf die letzten 4 Jahre.
Die Herausforderung hat dich gereizt, sozusagen diesen letzten Bereich auch digital zu kriegen und da was aufzubauen.
Auf jeden Fall. Also die Frage, was ist passiert mit einem Produkt, was eigentlich ein sehr, sehr schönes Versprechen trägt, und zwar Menschen das Gefühl von Sicherheit zu geben, und verkommen ist zu einem Produkt, was eher Leute verwirrt, Angst macht, und ihn letztendlich durch Intransparenz im Endeffekt irgendwie das Gefühl von Kontrolle entzieht. Und wie kann Technologie nachhaltig dazu beitragen, dieses Versprechen von Versicherungen wieder in den Mittelpunkt des Produktes zu bringen? Also doch eine schwierige Herausforderung, als irgendwie zu sagen, hey, willst du was unglaublich Tolles, super günstig, innerhalb von einem Tag bei dir haben? Ja. Also das hat mich gereizt, ja.
Was macht denn WeFox genau anders, um genau dieses Versprechen irgendwie zu halten? Also ich kann mit Technologie Versicherungen wieder cooler machen, zugänglicher machen, einfacher machen.
Also erstmal haben wir gesagt, es gibt kein einziges Technologie-Startup, was im Versicherungsbereich auch nur einen kleinen Unterschied bislang gemacht hat. Und deshalb werden wir jetzt nicht mit einer grandiosen Idee, ja, auf einmal die ganze Industrie auf den Kopf stellen. Also es ist eine super komplexe Industrie, die ist sehr lokal, sehr komplex und reguliert, ja. Und letztendlich gibt es dort auch sehr, sehr wenig wirklich große Hebel, an denen man schnell etwas verändern kann. Man muss sich mal vorstellen, es gibt 21 Billionen, also Milliarden auf Deutsch, aktive Papierpolicen. 21 Milliarden aktive Papierpolicen. Das bedeutet, allein der Schritt zur Digitalisierung einer Industrie, ja, ist ein gigantischer Schritt. Und was hat man damit erreicht? Wahrscheinlich noch relativ wenig. Ja, das heißt, was wir gesagt haben von Anfang an ist, weniger als Ideen getrieben sind wir purpose driven. Ja, und das, was wir hier eigentlich tun, ist diesen Zweck von Versicherung, also Menschen das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, wieder in den Mittelpunkt zu tun von allem, was wir letztendlich hier jeden Tag tun. Und dieser Purpose hat dazu geführt, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, was ist denn eigentlich das, was Leuten das Gefühl von Sicherheit gibt? Und haben gesagt, wow, es sind 2 Sachen. Okay? Auf der einen Seite ist es ein vertrauenswürdiger Berater, der einem diese Komplexität der letzten Jahrzehnte, die dort entstanden ist in der Versicherungsindustrie, erklärt und auch Entscheidungen für einen treffen kann. Und das andere ist Simplizität. Also gar nicht erst Versicherungen kompliziert machen, weil es muss nicht kompliziert sein, und von Anfang an mittels Technologie ganz einfach machen. Also wir benutzen dafür immer so eine Geschichte von einer Höhle. Ja, also was passiert, wenn du einfach so in so eine Höhle reingeschmissen wirst, in so eine dunkle Höhle und du weißt nicht, was mit dir passiert. Du kannst die Hand vor deinen eigenen Augen nicht sehen, also du fühlst dich auf jeden Fall nicht sicher. Ja, und es gibt 2 Sachen, die passieren können. Auf der einen Seite kommt jemand und nähert sich und schafft es, ein vertrauenswürdiges Verhältnis aufzubauen und zu sagen, hey, du bist jetzt hier unten, aber ich weiß den Weg nach draußen. Und wir sind hier relativ schnell raus, wenn du mir einfach nur folgst. Ja? Und dafür muss ich nicht wissen, wie groß die Höhle ist und so weiter. Ich vertraue dieser Person einfach. Und das Zweite ist, das Licht geht an. Und auf einmal sehe ich, oh, ist ja eine kleine Höhle, da ist die Tür, warum hatte ich überhaupt Angst und so weiter. Ja? Und das sind so die 2 Bereiche. Und der vertrauenswürdige Berater, das ist WeFox. Ja? Und die komplette Simplifizierung vom Versicherungsprodukt, das ist unsere eigene Versicherungsgesellschaft, One. Ja? Und mit diesen zwei Pfeilern versuchen wir letztendlich den Kern von Versicherung, also Menschen das Gefühl zu geben, sich sicher zu fühlen, wieder in den Mittelpunkt zu bringen von allem, was wir tun.
Das heißt, wie kann man sich bei euch vorstellen, wie wird hier gearbeitet? Ihr habt Berater, ihr habt Techies, wie funktioniert das? Und ihr seid, glaube ich, auch 200 Leute, ne? Also eine ganz schön
300
große...
Jetzt. 300. Wir haben gerade die 300-Mark-Grenze überschritten.
Glückwunsch. Wie schafft man das dann, so verschiedene Bereiche auch zusammenzubringen? Wie arbeitet ihr bei WeFox?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich bin eher ein großer Verfechter von progressiven Organisationsstrukturen. Und wir haben von Anfang an ein Konzept hier implementiert, das heißt Holacracy. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist also eine dezentrale Organisationsstruktur, wo man letztendlich unterteilt zwischen der Rolle des Menschen und seiner Rolle als Mitarbeiter. Und man sagt, der Relational Space, also der kalte Ort, und der Soul Space, der warme Ort. Und was dafür notwendig ist, in Retrospektive, wir haben es also mittlerweile abgeschafft, ist, dass das Bewusstsein der Organisation auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Mhm. Und einer meiner Hypothesen, dass die Implementierung von einer progressiven Organisationsstruktur alle Mitarbeiter ebenfalls auf dieses Bewusstseinsniveau bringt, egal woher sie kommen, aus dem Tech-Bereich, aus der Versicherungsindustrie, aus dem Customer Service, hat sich als total falsch dargestellt. Ja. Wir mussten eine recht traditionelle Organisationsstruktur wieder einführen. Haben jetzt bei WeFox natürlich noch eine relativ starke Ausprägung von der Versicherungsenergie. Ja, das heißt, wir brauchen dort Leute, die aus dem Vertrieb hauptsächlich kommen und dort viel Erfahrung gemacht haben im Vertrieb von Versicherungsprodukten. Das ist auch eine bestimmte Welt, in der die Leute sozialisiert wurden und auch ein gewisses Bewusstseinslevel. Bei One haben wir sehr viele Leute, die eher aus dem Backoffice von Versicherungen kommen, also Aktuare, die sind aber auch sozialisiert, eher in diesen Konzernen, ja. Und dann sind wir natürlich eine Tech-Company mit fast 100 Techies. Und da ist eine völlig andere Energie, ne? Und was wir nun versuchen, ist, natürlich auf uns auf die organisationale Entwicklung zu fokussieren und die organisationalen Strukturen immer weiterzuentwickeln. Und unser Ziel bleibt, sowas wie Holacracy hinzubekommen, weil wir daran glauben, dass das der richtige Weg ist, Menschen miteinander kollaborieren zu lassen. Aber wir wissen, dass wir dazu nicht bereit sind. Und wir haben uns jetzt fokussiert eher auf die individuelle Entwicklung und auf die Kreierung von einer tollen Kultur. Also wenn wir über Kultur sprechen, dann ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir von Anfang an die Leute auswählen nach unseren Unternehmenswerten und dass die von Anfang an auch wissen, was von ihnen erwartet wird und dass wir, egal aus welcher Energie sie herauskommen, ob aus der Versicherungsenergie oder der Tech-Energie, dass sie letztendlich eine gemeinsame Wertebasis haben, das ist möglich und es funktioniert sehr gut. Aber das andere ist noch wichtiger, und zwar, dass wir uns auf die persönliche Weiterentwicklung des Individuums fokussieren. Und über die persönliche Weiterentwicklung des Individuums die organisationale Entwicklung vorwärts treiben. Und wie wir das machen, ist wahrscheinlich das größte Experiment, was so in der Startup-Welt gemacht wurde. Und zwar haben wir für jeden einzelnen Mitarbeiter einen eigenen Personal Coach. Also jeder Mitarbeiter hat Zugang zu Personal Coaching-Ressourcen, die hier auch im Office sind. Und geht mit den Mitarbeitern auch durch emotionale Themen in ihrer Weiterentwicklung und arbeitet an limitierenden Glaubenssätzen, die ihn davor zurückhalten, sein eigenes Potenzial zu entfalten. Und wir sehen das eben als den besten Weg, organisationale Strukturen weiterzuentwickeln, Kollaboration, Kommunikation zu verbessern und ehrlich gesagt auch als den einzigen Weg in einer immer komplexer werdenden Zeit, wo mehr und mehr Informationen um uns herum entstehen, die Bandbreite der gesamten Organisation auf ein Niveau zu bekommen, wo wir weltweit zu den erfolgreichsten Unternehmen werden können. Wir sehen das also wirklich als einen Wettbewerbsvorteil, den wir hier aufbauen, der Fokus auf persönliches Wachstum des Individuums.
Hm. Ihr Wachstum ist ein gutes Stichwort. Ihr wachst aber ja nicht nur in Sachen Mitarbeitern. Ihr habt dieses Jahr ja auch recht viel Geld eingesammelt. 110 Millionen Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, Anfang des Jahres. Wo geht denn da das Wachstum noch hin?
Also wir haben das Geschäftsmodell von WeFox und WeFox expandiert global. Das heißt, wir sind dieses Jahr neben unseren europäischen Märkten auch dran, den ersten asiatischen Markt zu launchen. Dann haben wir mit One eine unglaubliche Wachstumskurve hingelegt. Wir sind dort jetzt zum Nummer 1 Versicherer im Bereich Hausrat, Haftpflicht in Deutschland geworden. Also haben diese ganzen riesigen Marken abgehängt. Und das Ziel ist, diese Erfolgsstory, die wir in Deutschland jetzt auf die Beine gestellt haben, auch in der Schweiz und in anderen europäischen Märkten zu wiederholen und in weitere Versicherungskategorien zu expandieren. Und einer der großen Themen wird die Expansion im nächsten Jahr auch in Leben und Kranken Angebote gehen, sodass wir unsere Vision von der Single Policy, One, daher kommt der Name, wirklich realisieren können. Also eine einzige Police, die sich anpasst, automatisch basierend auf den Lebensumständen, in denen du bist. Also musst dir gar keine Sorgen mehr machen, ob du versichert bist oder nicht. Es ist wie Spotify, eine Subscription, die sich automatisch an dein Leben anpasst.
Bevor wir nochmal mehr aufs Thema Versicherung an sich eingehen, du hast gerade erklärt, woher der Name One kommt. Mhm. Woher kommt der Name WeFox?
Also es hat so angefangen, dass mein Mitgründer und ich sehr unkreativ sind, wenn es zu Namen kommt. Wir haben das ganz am Anfang mal Finance App genannt. Dann kam der Erste, der ein bisschen was vom Marketing verstanden hat, gesagt, das ist ein richtiger Scheißname. Und wir sollten das so ein bisschen emotional aufladen. Dann hat er gesagt, der Fuchs ist super, lass uns das Finance Fox nennen. Mhm. Dann kam der nächste Marketing-Typ und hat gesagt, dieses Finance geht gar nicht. Ja, es geht doch hier um Community, es geht doch darum, dass Versicherer und Makler und Kunden eine Win-Win-Win-Situation erleben. Es geht hier darum, dass wir die Vorteile für jeden Einzelnen in den Mittelpunkt stellen. We, die Community, WeFox, das funktioniert und so sind wir zu dem Namen gekommen.
Spannend. Lass uns nochmal kurz darauf zurückgehen, was diese Versicherung, die ihr anbietet, im Endeffekt ausmacht. Was ist gerade schon angedeutet, es soll sich an verschiedene Lebensumstände anpassen. Ich habe von dir einmal gelesen, du sprichst auch gerne von der dritten Revolution. Wie wird diese Versicherung, die ihr anbietet, wie unterscheidet die sich dann von anderen? Und erklär uns doch einfach einmal, was du damit, wie das funktioniert mit On-Demand, was ihr anbieten wollt oder schon anbietet.
Ja, also erstmal vielleicht vorab. Was wir gerade erleben, ist eine absolute Revolution. Das ist diese IoT-Datenrevolution. Und die wird halt dazu führen, dass die Welt sich viel, viel schneller verändert, als sie sich selbst in den letzten 20 Jahren verändert hat. Und wird zu einer Umkrempelung in eigentlich fast jeder Industrie wieder führen. Ja, also alles, was einmal digitalisiert wurde, wird jetzt eigentlich nochmal neu digitalisiert. Und die Gewinner werden auch ganz andere sein, als die Gewinner der zweiten Datenrevolution des Internets. Und im Bereich Versicherung wirkt sich diese dritte Datenrevolution eben so aus, dass Versicherung von einem relativ langweiligen Produkt, und zwar finanziellem Schutz vor ungewissen Ereignissen, zu einem super spannenden, geilen Produkt wird, und zwar proaktivem Schutz vor wahrscheinlichen Ereignissen basierend auf IoT-Daten. Mhm. Ja? Und letztendlich geht es für uns in einem allerersten Schritt darum, dass wir erstmal Versicherungen in allen Bereichen anbieten können. Ja, also das ist das, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt Sachversicherungen, aber gehen in den Bereich Leben und Kranken. Dann geht es im nächsten Schritt darum, dass all diese Versicherungsleistungen hypermodularisiert sind. Das heißt, im Endeffekt kannst du das kleinste Teil von einer Versicherungsleistung an- und ausschalten, basierend auf der Sekunde. Ja? Und das Dritte ist, dass dieses An- und Ausschalten nicht von dir selbst gemacht wird, sondern über Daten, die über dich gesammelt werden. Ja? Und der nächste Schritt ist, dass der im Zentrum von Versicherung gar nicht mehr das An- und Ausschalten von irgendwelchen Modulen steht, sondern wir über dieses Verständnis von Daten, bevor etwas passiert, ja, also bevor du einen Unfall hast oder bevor du irgendein Risiko eingehst, du Informationen bekommst über dieses Risiko und deshalb wählst, dieses Risiko gar nicht erst einzugehen. Ja? Und was passiert, wenn wir diese Vision geschaffen haben? Dann wird Versicherung gar nicht mehr das Geschäftsmodell haben von dem, was wir heute sehen. Also es wird nicht mehr finanziert durch Risikoerträge oder Investmenterträge, sondern es ist eine Dienstleistung, die dafür sorgt, dass du sicherer bist. Ja? Und das ist das, was mich so krass motiviert, weil wir am Ende über Technologie und die Entwicklung den Purpose von unserer gesamten Organisation erreichen können. Und nicht nur das Gefühl von Sicherheit vermitteln können, sondern sogar Sicherheit erhöhen können. Ja, also wir können Menschen die Möglichkeit geben, sicherer zu sein, anstatt nur sicherer sich zu fühlen. Ja, was ein gigantischer Unterschied ist. Also letztendlich kriegst du in Zukunft Ratschläge über Risiken, die um dich herum sind. Ja, erhöhst somit dein Bewusstsein über Risiken. Ja, gehst weniger Risiken ein und wenn wir uns mal überlegen, es gibt unglaublich viele Studien und wissenschaftliche Errungenschaften im Bereich von erhöhter Lebensspanne. Ja? Viele sagen, dass innerhalb der nächsten 15, 20 Jahre wir Wege finden, mindestens 15, 20 Jahre unsere Lebenszeit zu verlängern. Das sind vielleicht noch etwas kleinere Schritte, aber es kommen noch die ganz großen, da bin ich überzeugt von. Aber in so einer Zeit, wo die Menschen lange leben, ja, muss man sich mal vorstellen, ist die Möglichkeit, dass jemand, der eine lange Lebenszeit hat, einen Unfall hat und dann stirbt, ja, trotzdem da. Und der Unterschied ist, er hat einfach noch viel, viel mehr Jahre zu verlieren, als wir zu verlieren hätten, wenn wir jetzt einen Unfall hätten. Ja? Und deshalb glaube ich sogar daran, dass das jetzt natürlich sehr weit in die Zukunft geblickt, aber dass Versicherung von diesem langweiligen Produkt, was dir von einem schmierigen Verkäufer auf der Couch angedreht wird und was intransparent und inconvenient ist, zu einem der wichtigsten Produkte und geliebtesten Produkte der Menschheit werden kann. Ja.
Wie schafft ihr das, da hinzukommen? Heutzutage ist ja häufig so, ich möchte eine Zahnarztzusatzversicherung haben oder eine Reisekostenversicherung. Das kostet alles unterschiedlich Geld, weil Versicherungen Modelle haben, wie sie ein Risiko abwägen oder möglicherweise dann einzeln die Tarife für dich festlegen. Wenn das alles so im Fluss ist, wie das bei euch sein soll, wie kommt ihr dahin, so Mikro-Targeting-Preise an Risiken zu hängen?
Ja, also erstmal hat das noch niemand gemacht. Und deshalb können wir das auch nicht. Das heißt, wir müssen es erst lernen. Ich glaube, wir können schneller lernen als so andere in der Industrie. Und für uns geht es darum, erstmal Zugang zu so vielen IoT-Daten wie möglich zu bekommen. Und dann aus dem Sammeln der IoT-Daten lernen zu können. Und da geht es natürlich dann auf einmal um wirklich große Fragen rund um ethischen Umgang mit kontextualen Daten. Das, was mich so getrieben hat, in dem Bereich immer auch weiterzudenken als vielleicht andere, ist eben dieses Beispiel von der Versicherung, die auch noch eine andere Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung trägt. Und zwar, stell dir mal vor, wir haben alle Implantate unter der Haut und die erkennen Krebszellen sehr früh. Und das Implantat meldet sofort an die Versicherungsgesellschaft, du, da entwickelt sich eine Krebszelle und die Versicherungsgesellschaft schaltet alle Versicherungsleistungen ab. Also wir müssen sicherstellen, dass Versicherung eine gesellschaftliche Rolle, und zwar die Versicherung von allen Risiken, dass Versicherung dieser Rolle auch nachkommt in einer komplett digitalisierten Welt. Und mein Approach ist dort eben zu sagen, dass wir niemals die Rohdaten von IoT-Geräten in unserem Besitz haben, ja, sondern nur anonymisiert Zugang bekommen zu Rohdaten, die auf, wie ich es nenne, unabhängigen Datenintermediären sitzen und aufgrund von diesem Wissen bestimmte Trigger definieren können, aufgrund dessen Benachrichtigungen über erhöhtes Risiko an den Kunden gesendet werden oder das An- und Ausschalten automatisiert von Versicherungsmodulen getriggert wird. Ja? Und dieser unabhängige Datenintermediär heißt Axon Vibe. Mit denen arbeiten wir zusammen im Bereich von Geolocation und sammeln heute beispielsweise die eben Geolocation-Daten oder Sensordaten vom Telefon, weil das einfach das weit verbreiteteste IoT-Device ist. Aber über die Zeit ist es unbedingt notwendig, dass wir als Gesellschaft neue Regeln finden im Umgang mit kontextualen Daten von IoT-Devices. Und gerade im Versicherungsbereich hat es noch einen höheren Stellenwert. Aber eben, was wir nicht tun können, ist den technologischen Wandel aufhalten. Und was wir auch nicht tun können, ist ihn ignorieren. Das heißt, das Einzige, was wir tun können, ist versuchen, das Richtige zu tun. Und auch die richtige Gleise zu wählen, auf der wir nachhaltig im Sinne des Kunden agieren können und die technologischen Möglichkeiten zum Positiven hin nutzen.
Du hast gesagt, na klar, für dieses Modell brauchen wir sehr viele Daten. Es ist natürlich dann so, dass mit vielen Daten auch eine große Verantwortung einhergeht, hast du auch schon gesagt. Wie erklärst du denn Kunden, dass diese Experience, die sie dann haben werden und auch gerne haben möchten, mit sehr viel Daten verbunden ist? Das schreckt ja dann auch viel ab, wenn es dann heißt, okay, jetzt weiß diese Versicherung vielleicht möglicherweise viel mehr über mich als ich selbst. Mhm. Wie geht ihr mit solchen Fragen um?
Naja, also die IoT-Daten, die sind nicht auf unseren Servern. Auch heute nicht und auch in Zukunft nicht. Die IoT, also die Rohdaten, wo ich dann wirklich genau nachvollziehen kann, was du zu welcher Zeit wie gemacht hast, ja, auf die haben wir eben keinen Zugang, sondern wir bekommen nur relevante Trigger, Statusveränderungen, mit denen wir dann was machen können. Also zum Beispiel, du hast deine Geolocation angeschaltet und gehst über die Grenze. Und jetzt würden wir nur die Information bekommen, du bist über die Grenze gegangen, Informationspunkt 1, und du bist wieder ins Land gekommen, Informationspunkt 2. Wir würden nicht all die Millionen von Datenpunkten bekommen, wo du dich aufgehalten hast, wie lange und so weiter. Sondern nur die Datenpunkte, die uns ermöglichen, dir eine Reiseversicherung abzuschließen und wieder zu deaktivieren. Ja? Das heißt, wirklich in Echtzeit nur Datenpunkte bekommen, die du vorher präautorisiert hast, zur Optimierung deiner Kundenerfahrung, aber nicht zu Manipulationszwecken.
Mhm. Anderes Thema ist, Versicherungen zu verkaufen, ist ein großes Thema für Versicherungen. Ja, das ist ein Produkt, das viele ähnlich anbieten. Wie schafft ihr es, Kunden davon zu überzeugen, dass euer Produkt ein ganz anderes ist und besser als möglicherweise von ganz großen Versicherungskonzernen, die man schon lange kennt?
Mhm. Also wir haben bei WeFox das Modell, dass wir ja Versicherungsprodukte von allen Versicherungsgesellschaften verkaufen und bei One dann tatsächlich unsere eigene Versicherungsprodukte. Aber bei WeFox geht es in allererster Linie darum, den Kunden genau zu verstehen und über eine Risikoanalyse einen Marktvergleich zu machen, um dann zu gucken, welcher Versicherer passt denn wirklich mit seinem Produkt am allerbesten zu diesem Kunden. Da unabhängig datenbasiert Empfehlungen zu machen, die dann vom Makler nochmal erklärt werden können. Also ich denke, bei WeFox geht es wirklich darum, Verständnis zu kreieren und einen perfekten Match basierend auf Daten für den Kunden zu gewährleisten. Bei One ist ganz spannend, wenn man sich anschaut, wie Versicherung vertrieben wird, dann gibt es drei große Bereiche. Es gibt einmal den Makler, dann gibt es die Ausschließlichkeitsorganisation und dann gibt es den Direktvertrieb. Und direkt ist zum Beispiel der Verkauf über die eigene Website und so weiter. Und während die meisten, wir nennen sie Greenfield Insurance Carrier, also neu gegründeten Versicherer, versuchen direkt an die Kunden ranzukommen, haben wir jetzt entschieden, dass wir das nicht mehr machen werden, weil die Kosten viel zu hoch sind. Und weil die Loss Ratio, also die Häufigkeit der Schadensmeldungen, erheblich höher ist als über andere Kanäle. Das heißt, die Kunden sind viel, viel unprofitabler. Ja? Und wir fokussieren uns jetzt rein auf Makler. Ja? Also wie über die WeFox-Plattform, wo wir in der Lage sind, die Kunden von Anfang an besser zu verstehen, wo wir über den Makler einen vertraulichen oder vertrauenswürdigen Partner haben, der unsere Produkte erklären kann und der dafür sorgt, dass die Kundenakquisitionskosten geringer sind, dass die Kundenlebenszeit länger ist und dass die Profitabilität, also der Loss Ratio, also Profitabilität höher ist, Loss Ratio geringer ist. Also viel, viel interessanter als die Strategie, die derzeit die meisten anderen Greenfield-Carrier machen. Also wir haben es nicht geschafft, in Deutschland zumindest, ja, aber wir sehen jetzt auch in den anderen Teilen der Welt kaum erfolgreiche Beispiele, wirklich direkt Vertrieb zum Erfolg zu bringen.
Und jetzt musst du mir noch sagen, welche Versicherung braucht man denn eigentlich so? Also jeder hat ja andere Bedürfnisse, aber wenn du gefragt wirst, ja, was sollte man denn eigentlich so an Versicherungen haben, was kommt dir sofort in den Kopf?
Also ich habe am Anfang fast gar keine Versicherung gehabt, ja, obwohl mein Vater selber in der Branche ist, habe ich mich auch nie damit beschäftigt. Und er hat immer gesagt, ganz wichtig ist so deine Krankenversicherung, also hatte ich immer eine Krankenversicherung, die gut war, aber ansonsten habe ich mich eigentlich gar nicht damit beschäftigt. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, weil ich dann natürlich in der Industrie tätig geworden bin und dann habe ich eigentlich alles abgeschlossen. Ich war so ein Testkunde und ich habe wirklich alles durchgetestet und ich hatte dann auch Doppelversicherungen, das darf eigentlich gar keiner haben und auch keiner hören, ja. Aber ich hatte mehrere Versicherungen in jeder einzelnen Sparte. Aber einfach nur, um den Prozess zu testen, wie funktioniert es in der Industrie. Habe da teilweise sehr, sehr erschreckende Erkenntnisse gemacht. Aber letztendlich, denke ich, ist das Thema von Sachversicherung generell immer eine Frage von der Risikoeinstellung. Ja? Das heißt, wenn man sich letztendlich leisten kann, bestimmte Sachen in seinem Leben zu ersetzen, ja, dann sollte man keine Versicherung abschließen. Ne? Und das Thema Lebensversicherung ist halt, also Vorsorge ist, glaube ich, ein relevantes für alle. Und gerade in dem Bereich gab es für mich einfach ein paar Aha-Momente. Und einer der Momente, der auch unserer Firma hier am meisten zurückgegeben hat, obwohl es ein sehr, sehr tragisches Event war, aber sehr, sehr kulturfördernd war für unsere sinngetriebene Organisation, war letztendlich das Erlebnis, dass einer unserer Investoren an einem Tag noch mit uns zusammensaß und mit mir darüber gesprochen hat, wie er jetzt also mit seiner Familie nach Wien gezogen ist und in Wien dort, also nah an der Familie der Mutter ist und mit dem kleinen Sohn sie dann eine glückliche Familie sind und im nächsten Monat auch noch ein neues Familienmitglied auf die Welt kommt und einfach alles stimmt im Leben. Ja? Und am nächsten Tag sollten wir uns dann nochmal treffen und ich konnte ihn nicht erreichen, habe aber einfach nur über E-Mail mitten in der Nacht eine Nachricht bekommen, eine lange Nachricht, einfach mit der Überschrift traurige Mitteilung, in der er schreibt, dass seine Frau von einer Tram überfahren wurde und sofort tot war und das kleine Kind an der Hand gehalten hat und das kleine Kind schwer verletzt, aber überlebt hat. Ja. Und dass das Ungeborene auch versucht wurde zu retten, aber leider erfolglos. Und ich natürlich in großem Schock war und mir gleich dann die Frage stellte, weshalb würde der jetzt mir aus dem Krankenhaus noch, nachdem dieses schreckliche Ereignis passiert ist, schreiben? Warum würde er mir jetzt schreiben? Eine lange E-Mail. Und am Ende ist rausgekommen, dass er gesagt hat, schau, vor ein paar Monaten noch habe ich mir nie über Versicherung und Vorsorge irgendwelche Gedanken gemacht. Ne? Und WeFox ist nach Österreich gekommen und ich habe einen Versicherungscheck gemacht zum ersten Mal in meinem Leben und ich habe mich in allen Bereichen abgesichert. Ich habe meine Familie und mich selbst in allen Bereichen abgesichert. Und er hatte in dem Moment schon finanzielle Absicherung. Also er hat sofort einen Geldbetrag überwiesen bekommen. Psychologische Zusatzunterstützung für sein und das war alles ein paar Stunden nach dem Tod. Und er hat einfach diese lange E-Mail geschrieben nach diesem schrecklichen Moment, weil er einfach Danke sagen wollte für das, was wir tun. Und das war so einer der Momente, wo wir gemerkt haben, und das passiert ja hier jeden Tag, ja, mit mehreren Kunden, ja, das sind wirklich die sinnstiftenden Momente. Also lange Antwort zu deiner kurzen Frage, aber ich glaube, diese Themen können halt jedem passieren, ja, und deshalb habe ich danach selber einfach gesagt, diese Vorsorgethemen möchte ich einfach geklärt haben, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn ich mich damit eigentlich nicht auseinandersetzen möchte, was passiert, wenn ich sterbe mit meiner Frau und so weiter. Ja, aber die Zeit, die man dort investiert, die ist auf jeden Fall die richtig eingesetzte Zeit.
Ganz trauriges Beispiel, genau, aber man zeigt auch, finde ich, man sieht, was Versicherungen letzten Endes, wie wichtig sie dann doch sein können, wo man immer denkt, das ist eigentlich an sich was Langweiliges. Kein ganz einfacher Übergang jetzt nach der Geschichte. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf das Thema deine Erfahrung als Gründer und das Gründungsteam eingehen, was ja gerade auch mitgelungen ist, dieser Purpose und das, was ihr mitnehmt und was ihr auch im Team, was ihr ins Team tragen wollt. Wie sieht für dich das ideale Team aus? Was ist ganz wichtig bei neuen Kollegen, die hier reinkommen und was sind so die Sachen, wo du sagst, das muss jemand mitbringen, der bei WeFox arbeiten will, damit wir gemeinsam die Versicherungsbranche umkrempeln können. Mhm.
Ja, das sind eigentlich unsere Werte und wir haben 5 davon und der erste Wert ist letztendlich sauber miteinander zu kommunizieren. Ja. Und weil wir wissen, dass wenn man einfach sauber miteinander kommuniziert, dass man dann eben nicht, was wir das Opferdreieck nennen, hineinfällt. Also, dass man sich unfair behandelt fühlt von einer dritten Person innerhalb der Organisation, sie als Täter tituliert. Wenn man in diesem Opferdreieck drinsteckt, dann ist meistens auch noch ein Retter eben da, der dann dem Opfer zur Seite springt und probiert, ihm zu helfen. Und wir wollen also dieses Opferdreieck, weil es einfach Energie verschwendet, gar nicht erst entstehen lassen. Und deshalb ist der erste Wert eben communicate clearly. Der zweite Wert, den wir für uns identifiziert haben, ist die Art und Weise, dann letztendlich gar nicht erst in diese Opferposition reinzukommen, indem man eben 100% Verantwortung übernimmt für sein eigenes Leben, ja, und sagt, ich lasse es nicht zu, mich selber zum Opfer zu machen, Täter zu werden oder Retter, sondern ich bin verantwortlich für mich, mein eigenes Leben, meine Leistungen und so weiter. Und deshalb ist es uns ganz wichtig, das Thema Be Authentic. Also wirklich authentisch dich an den Arbeitsplatz zu bringen, mit allen deinen Stärken und allen deinen Schwächen, einfach so, wie du bist. Das Dritte, was uns ganz wichtig ist, ist das Thema Making Things Possible. Also zu verstehen, dass wenn man an sich selbst arbeitet, ja, dass man eigentlich fast alles möglich machen kann. Ja. Und dass für dieses möglich machen, dir ein paar Hebel zur Verfügung stehen. Das sind eigentlich nur 5. Das sind eigentlich die einzigen 5 Sachen, die du in deinem Leben beeinflussen kannst. Aber wenn du wirklich Verständnis über diese 5 Sachen hast und für diese 5 Sachen 100% Verantwortung übernimmst, dann schaffst du eigentlich alles. Und das erste ist deine Gedanken. Also zu verstehen, dass du dir eigentlich jedes Ziel auf der Welt setzen kannst. Ja. Das zweite ist deine Einstellung. Zu verstehen, dass du selber verantwortlich bist dafür, ob du an dieses Ziel glaubst oder ob du Zweifel hast. Und wenn du daran glaubst, dann ist es möglich. Wenn du Zweifel hast, dann kannst du auch wieder in dich gehen und verstehen, woran liegen die Zweifel Und da an dem Ablegen der Zweifel durch ein höheres Selbstbewusstsein oder durch Erreichung von weiteren Kompetenzen dran arbeitest. Aber du kannst immer selber überzeugt sein von den Zielen, die du setzt. Das dritte ist deine Vorstellung. Das heißt, wenn du überzeugt bist von einem Ziel, kannst du letztendlich dir die Situation, in der du das Ziel schon erreicht hast, genau vorstellen, die Augen zu machen und genau spüren, wie fühlt sich das an. Und du kannst dir aber auch jeden Meilenstein vorher schon überlegen. Also wie hat sich das vor 3 Monate davor angefühlt, 3 Monate davor und so weiter. Und so bereitest du dich mental auf diese Reise, die vor dir steht, wirklich vor. Und dann hast du noch deine Worte, die du kontrollieren kannst. Und du kannst Leuten erzählen, was du erreichen wirst, und sie werden dir glauben, weil du das nicht nur fantasierst, sondern das wirklich auch schon emotional durchgelebt hast, ja. Und dann kannst du deine Taten folgen lassen. Und so erreichst du eigentlich alles. Und das ist unser Making Things Possible Value. Und dann haben wir noch einen Wert im Bereich von Be Focused. Und zwar besagt der, dass der Wert, die Wertkreierung eigentlich nur im Hier und Jetzt stattfindet, also nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit, und dass du über Awareness und Mindfulness für den Moment mehr Wert kreieren kannst, als wenn du ständig in Zweifeln über die Zukunft bist oder in Regrets über die Vergangenheit. Und das letzte ist Be a Teamplayer, wo es einfach darum geht, innerhalb von unserer Organisation mit all diesen unterschiedlichen Energien, kulturell, aber auch Tech versus Insurance. Wir haben jetzt 45 Nationalitäten, dass es eben darum geht, die Teamgrenzen sehr, sehr agil und flüssig zu definieren und zu verstehen, dass es einen Vorteil hat im Team, zu arbeiten, aber Nachteil ist, andere Leute auszugrenzen. Und dass man selbst verantwortlich ist, für wo man die Grenze setzt. Und das sind so die Sachen, die uns wichtig sind und mit denen wir versuchen, Kultur zu prägen. Aber dann gibt es natürlich auch immer Beispiele, in denen es halt überhaupt nicht funktioniert. Und das Wichtigste ist dann, sich relativ schnell voneinander zu trennen, im Sinne von beiden Parteien. Ja, aber das Thema richtige Auswahl von Mitarbeitern in so einem schnellen Wachstum, global auch mit dem ersten Büro in Tokio und der Übersetzung jetzt von diesen Werten auf eine japanische Kultur und so, ist halt schon eine Herausforderung, aber das ist eigentlich das Allerwichtigste.
Jetzt sitzt ihr ja im Hauptsitz hier in Berlin, also ihr expandiert fleißig, aber sitzt hier. Du kommst aus Berlin, warst aber auch, hast du gerade erzählt, in St. Gallen, hast ganz, ganz viel gesehen. Warum bist du zurück nach Berlin gekommen zum Gründen?
Also erstmal, weil ich Heimweh hatte und dann, weil ich in Zürich halt saß und das Gefühl hatte, in Berlin passiert irgendwie so viel, ja. Und ich bin ja eigentlich Berliner und jetzt sitze ich hier in Zürich und hier ist halt nicht so viel los, startup-mäßig, und wollte unbedingt wieder zurück, und es war auch genau die richtige Entscheidung. Es war auch richtig, dass ich in Zürich war, weil ich da in so ein bisschen ruhigeren, beschützteren Umfeld aufgewachsen bin als Unternehmer. Aber in Berlin ist unglaublich viel passiert, passiert aber auch noch unglaublich viel. Das ist für mich so das Zentrum der Innovation in Europa. Es fließt immer mehr Kapital nach Berlin, weil die Leute auch sehen, dass hier nicht mehr nur Copycats entstehen, was auch eine sehr, sehr wichtige Entwicklung war fürs Startup-Ökosystem. Viele Leute sind wegen Rocket sozusagen hierher oder in die Startup-Welt reingekommen. Also ich bin da auch unglaublich dankbar für, aber wir sind jetzt schon einen Schritt weiter und es fängt an, richtige Innovation aus Europa zu geben. Wir sind kurz davor, die ersten globalen Industriedominatoren auch aus Deutschland heraus zu entwickeln. Ja? Und ich glaube eben daran, dass die Zukunft dieser dritten Datenrevolution aus dieser Region hier kommt. Also nicht Silicon Valley und nicht China, sondern ich glaube eben, dass es letztendlich aus Europa kommen wird und wahrscheinlich sogar hier aus Deutschland. Und ich glaube, dass es der Fall sein wird, weil hier eben fruchtbarer Boden ist für das, was am allerwichtigsten sein wird in dieser dritten Datenrevolution, und zwar Verständnis über ethischen Umgang mit Daten. Ja, das gibt es in den USA nicht und das gibt es in China nicht. Ja? Das gibt es hier in Europa, weil Terrorregime im letzten 100 Jahren die Bedeutung vom verantwortlichen Umgang mit Daten uns hautnah haben erleben lassen. Nicht mir persönlich, sondern meinen Eltern. Aber man sieht es an ganz vielen unterschiedlichen KPIs noch. Also beispielsweise, wie viel wird hier mit Bar gezahlt, anstatt mit Karte. Also letztendlich diese Skepsis gegenüber dem Teilen von Daten ist nirgendwo auf der Welt so groß wie hier. Und das ist der richtige Nährboden für innovative Konzepte, die den ethischen Umgang mit Daten, also dem wichtigsten Erfolgsbestandteil der dritten Datenrevolution, im Kern ihres Geschäftsmodells haben. Und deshalb denke ich, die neuen Facebooks und Googles und so weiter, die werden alle aus Europa kommen. Ja? Und deshalb habe ich das Gefühl, ich bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich möchte nicht in Silicon Valley sein und ich möchte auch nicht in Shenzhen sein, sondern ich möchte in Berlin sein.
Du hast gerade ein spannendes Thema angesprochen. Das nächste Facebook kommt deiner Meinung nach aus Europa. Was man auf der anderen Seite viel hört, ist, da wir halt den Datenschutz hier sehr ernst nehmen und das ein sehr wichtiges Thema ist, ist es manchmal aber auch schwierig, größer zu wachsen, zu skalieren, Modelle zu haben, die einfach sehr datenintensiv und getrieben sind und dass das daher schwieriger hier sei als in China oder in den USA. Wie siehst du das? Wie kommst du denn zu deiner Meinung, dass das gar nicht so sei?
Naja, also es gibt halt die kurzfristige Sicht und die mittelfristige Sicht und die langfristige Sicht. Ja. Also kurzfristig ist es so. Ja. Also letztendlich sind Facebook und Google gewachsen in einer komplett unregulierten Zeit. Und sowas nochmal zu reproduzieren, ist nicht möglich. Ja. Also ich vergleiche das immer mit die ersten Siedler kommen nach Amerika und da ist halt überall Holz, überall Wald, ja, und natürlich ist es nicht reguliert, das Bäume fällen, ja, und die können halt so viele Bäume fällen, wie sie wollen, weil es niemanden kümmert, aber irgendwann sind da so viele Leute, ja, dass man darüber sprechen muss, jetzt Bäume fällen zu regulieren, ja, an dem Zeitpunkt sind wir, und die Kultur, die diese Unternehmen stark gemacht hat, ist nicht die Kultur, die Unternehmen ab dem jetzigen Zeitpunkt erfolgreich machen wird, wahrscheinlich sogar kontraproduktiv. Also wir sehen Player wie in Facebook, die letztendlich solche Sachen wie Kryptowährungen vorwärts pushen, aber aus einem alten Denkparadigma heraus, wo ihnen noch nicht mal die Rolle des Regulators und ihre gesellschaftliche Verpflichtung wirklich klar ist. Da sind riesige Schnitzer passiert, aber das ist nur zu erklären durch das Denkparadigma, in dem die unterwegs sind und was sie auch erfolgreich gemacht hat. Ja, und es ist ganz schwierig für Organisationen, das, was sie erfolgreich gemacht hat, loszulassen. Genauso wie es super schwierig ist für Menschen, das, was sie erfolgreich gemacht hat, loszulassen. Aber es ist die Notwendigkeit einer schnell verändernden Welt. Ja, sowohl für das Individuum als auch für Unternehmen. Und deshalb kurzfristig gebe ich dir recht. Also wir können hier nicht unglaublich viel Daten sammeln und Menschen manipulieren und ihnen das Geld aus den Rippen schneiden und so. Und ich glaube, es ist auch gut. Ja. Ich glaube, mittelfristig wird sich in der Welt überall was verändern. Da werden wir, die sich schon Gedanken von vornherein gemacht haben, erfolgreicher als andere Kollegen aus der Welt, die sich dann erst Gedanken machen. Und langfristig werden wir die Gewinner sein, weil wir Vorreiter sind im Verständnis von ethischem Umgang mit Daten. Und das, was hier passiert, überall auf der Welt passieren wird, inklusive irgendwann auch mal in China. Und letztendlich das Ganze gar nicht getrieben sein wird von Regulatoren oder Staaten, sondern getrieben sein wird von den Menschen. Weil die Menschen haben auch bei anderen Terrorregimen dafür gesorgt, dass sich Sachen verändern, ja, und die Menschen auf die Straße gehen werden, wenn sie ihrem Nachbar nicht mehr vertrauen können, dass private Gespräche, die sie führen, direkt an die Stasi weitergegeben werden. Ja? Und von daher glaube ich, dass wir hier was Tolles aufbauen, von dem die ganze Welt in einer kompletten digitalisierten Welt auch mega profitieren wird.
Was meinst du, wie weit ist Europa da schon auf dem Weg dahin? in was für einem Zeitablauf würdest du es sehen? Jetzt, klar, wir sprechen über die anderen Regionen viel. In Europa ist da gerade vielleicht noch ein bisschen hinterher. Aber was, wie viel Zeit würdest du dieser Entwicklung geben?
Es ist halt sehr schwer zu forecasten, weil eben die Geschwindigkeit schon also die Geschwindigkeit der Veränderung schon korreliert mit der Anzahl von Daten, die generiert werden, und wir natürlich jetzt gerade sehen, wie exponentiell der Anstieg der Daten wächst. Und letztendlich denke ich schon, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehr massive Veränderungen passieren werden, also gerade im Bewusstsein der Bevölkerung zu diesem Thema. Aber worüber wir sprechen, sind ja wirklich infrastrukturelle Veränderungen einer globalen Wirtschaft mit unglaublich vielen Interessen, gerade auch Geld und Macht, volle Player, die dort mitspielen. Und von daher sind da so viele Variablen im Spiel, dass ich jetzt nicht sagen kann, wann was passieren wird. Sondern ich glaube, dass es passieren wird, ist unwiderruflich. Letztendlich, vielleicht um einen Schritt zurückzugehen, denke ich, was passieren wird, ist, dass jetzt gerade die Datenmenge erheblich zunimmt, sich dadurch alle Industrien, wie zum Beispiel Versicherungen, verändert. Durch diesen erheblichen Zuwachs von Daten natürlich auch die Intelligenz von Maschinen zunimmt, ihre Fähigkeit, auch kognitive Aufgaben zu übernehmen, zunimmt. Damit der Druck auf die Menschheit enorm zunehmen wird, weil produktive Arbeit jetzt von Maschinen und nicht mehr von Menschen gemacht wird. Die Gefahr besteht, dass die Menschheit in eine Art von Irrelevanz verfällt, was viel gefährlicher ist als Ausbeutung in den letzten Jahrhunderten. Und dass die Lösung von dieser Irrelevanz, die kreiert wird, dazu führt, dass ein großer Druck auf die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit kommen wird, und die Bewusstseinsentwicklung dann dazu führt, dass neue kreative Potenziale des Menschen dann getappt werden können. Weil wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, dann sehen wir über die letzten 50.000 Jahre ständiges Wachstum an kreativem Potenzial und an Bewusstsein. Und ich glaube, dass die Menschheit mit diesem zusätzlichen Bewusstsein, was durch die Krise kreiert wird, durch den Druck der Krise kreiert wird, letztendlich dann in eine Position kommt, in der sie den Planeten, der derzeit kurz vorm Abgrund steht, retten kann, und so wir eine nachhaltige Zukunft der Menschheit haben, mit einem nachhaltigen Umgang mit Technologie und keiner Gefahr des Untergangs. Ja, also so sehe ich ungefähr die Abfolge der Sachen, aber ich könnte jetzt nicht einen Zeitraum dahinter packen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir uns nicht so viel Zeit geben sollten, weil sonst ist unser Planet nicht mehr da.
Ja, das stimmt. Es ist ein schönes Schlusswort, Julian. Wir befinden uns auf der Zielgerade. Wir haben zum Abschluss immer noch 3 Fragen, die weniger mit dem Thema und mehr mit dir als Person zu tun haben. Aber wenn du bereit bist, starte ich jetzt. Mhm. Erste Frage: Welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen? Welchem folgst du?
Also bei Twitter folge ich wirklich nicht so vielen, außer Mark Benioff, den ich echt toll finde. Der ist einer meiner ersten Investoren, der CEO von Salesforce, und der bereitet sich darauf vor, 2024 Donald Trump abzulösen. Ich finde das toll, was der für Gedanken hat und wie er die Welt verbessern möchte.
Kommt mit auf die Liste, wenn wir ihm noch nicht folgen. Frage 2: Welches Buch liegt bei dir gerade auf dem Nachttisch?
Oh wow, ich lese also sehr viel. Derzeit von Kahneman, Thinking Fast and Slow.
Und ist zu empfehlen?
Sehr zu empfehlen. Sehr viele, sehr schöne Denkanstöße.
3. und letzte Frage. Du bist viel unterwegs, du führst ein Unternehmen, hast schon diverse Startups aufgebaut. Was machst du, wenn du mal komplett abschalten willst?
Also ich meditiere jeden Tag, und das hilft mir, die Bandbreite zu erhöhen, um besser mit all den Herausforderungen und unterschiedlichsten Themen, die so über den Tag reinkommen, umgehen zu können.
Julian Teike, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Ich glaube, wir müssen nochmal Folge 2 und 3 machen. Ich werde jetzt auf Anhieb noch einige Fragen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir packen in die Shownotes nochmal Informationen auch zu WeFox, auch zu One rein. Und ja, wer dann nochmal Fragen hat, findet da dann alles. Und damit sagen wir für diese Woche aber tschüss und bis zum nächsten Mal. Und danke an dich.
Vielen Dank.
Danke.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.